Es ist inzwischen eine gute Tradition, dass die Krimheimat Nordhessen alle 2 Jahre ihren Tourismuspreis vergibt. Vor ein paar Tagen war es wieder soweit und es gab Belohnungen für insgesamt 6 touristische Projekte in der Region rund um Kassel im Werra-Meißner-Kreis, im Schwalm-Eder-Kreis und in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Bad Hersfeld-Rotenburg. Und es ist eine ganz schön große Region. Deutsches Reiseradios, Podcast 269 mit Rüdiger Edelmann und mit den Preisträgern. Auffällig ist diesmal die Konzentration auf die Zielgruppe der, ich sag jetzt mal, Sportradler. Radwege gibt es zwar reichlich, jetzt warten auch sportliche Herausforderungen, wie zum Beispiel Green Trails und Pump Tracks. Deshalb gab es in der Kategorie Pioniere des Jahres gleich 2 von 3 Auszeichnungen in diese Richtung. Und ich habe jetzt das Team der Green Trails, also Matthias Schäfer und ich schiel nochmal Stefanie Hölzinger und Corinna Dilling bei mir. Green Trails im Kreis Waldeck-Frankenberg hat die 1 abgeräumt und das mit dem Ziel, Europas größte Mountainbike-Region zu werden. Mittelgebirge und Mountainbike, das war für mich immer erstmal Alpen. Liege ich wieder völlig falsch.
Naja, in den Alpen funktioniert es natürlich auch, aber hier bei uns im Mittelgebirge besonders gut, weil die Topografie einfach stimmt und wir können tatsächlich allen das Mountainbiken, das Fahren auf unseren Trails ermöglichen. Das ist das Ziel unseres Projektes.
Das ist ein Projekt, das ist am Wachsen. Wie hat sich das entwickelt, Stefanie? 3 von diesen Trails sind schon fertig, es soll noch eine ganze Menge mehr werden. Welche sind denn schon fertig und was steht uns noch ins Haus?
Ja, also Korbach, Willingen und Diemelsee sind schon fertiggestellt, die 3 Trailgebiete. Jetzt als nächstes wird noch Waldeck und Diemelstadt fertiggestellt und danach folgen natürlich noch einige mehr, damit der ganze Landkreis natürlich gemeinsam davon profitieren kann.
Heißt aber, dass man vielleicht in 1-2 Jahren sagen kann, ihr müsst unbedingt in den Kreis Waldeck-Frankenberg kommen, um Mountainbike-Sport zu betreiben, weil das ist das Paradies für alle.
Ja, nicht nur erst in 2 Jahren, sondern jetzt schon. Das lohnt sich definitiv jetzt schon, nach Korbach, Willingen und Diemelsee zu kommen und spätestens im Sommer dann auch nach Diemelstadt und Waldeck, um unsere Trails zu fahren. Also sind alle jetzt schon herzlich willkommen.
Ich frage auch nochmal Corinna, die auch mit im Team ist. Das Schöne dabei ist ja, zumindest mein Eindruck, alle Besucher werden bestens bedient, aber auch die Einheimischen haben was davon.
Absolut. Unsere Trails kann jeder fahren, nicht nur unsere Einheimischen oder die Besucher. Jeder kann auf unseren Trails fahren, ob jung oder alt oder sportlich oder eben nicht sportlich. Unsere Trails sind wirklich für alle geeignet.
Das heißt, die Herausforderungen sind nicht so groß, als dass man jetzt sagen müsste, das ist jetzt nur was für die ausgefuchsten Sportler.
Nein, überhaupt nicht. Ich sage das immer mal ganz gerne. Mein Sohn ist mit 3 auch schon mal einen hangparallelen Trail mit dem Laufrad gefahren. Und auf der anderen Seite könnten auch die Schwiegereltern fahren. Es kann jeder fahren. Es kann jeder fahren, der auch sportlich fahren möchte. Das ist auch möglich. Aber auch der Einsteiger kann genauso gut den Flow auf den Trails spüren.
Bange Frage ist ja immer, was kosten sowas? Gibt es da Gebühren für irgendetwas, wenn man auf die Trails will?
Naja, Sie haben ja das Projektvolumen von 20 Millionen Euro schon vorhin mitbekommen. Aber tatsächlich, es ist kostenlos nutzbar für all diejenigen, die zu uns kommen. Also keine Gebühren, nichts ist erforderlich. Gerne herzlich willkommen. Alle können kostenlos unser Angebot nutzen.
Preis 1, Preis 2, das ist ja was für sportliche Naturen. Der Pionier-Publikumspreis, der geht 2025 in die Kultur. Da ist zum einen jetzt Klaus Wagner, der Bürgermeister der Gemeinde Oberaula und Hans-Heinrich Konradi, Sie sind wahrscheinlich der Verantwortliche und der Schuldige.
Mag so sein. Unsere Idee, diese Kulturkirche zum Leben zu erwecken, diesen leeren Raum zu nutzen. Es wird zukünftig viele, viele leere Kirchen geben. Nicht alle werden zu einer Kulturkirche werden, aber wir haben hier ein Beispiel, wie man einen solchen Raum wieder seiner eigentlichen Nutzung zuführen kann, ein Treffpunkt eben für Menschen, die sich begegnen, und unsere Aufgabe ist, jede Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem zu machen.
Herr Wagner, das ist ja nun ein Projekt, ehemalige Kirche als Kulturtreffpunkt zu nutzen. Das stieß ja offensichtlich auf eine sehr gute Resonanz, sonst hätte das Publikum wahrscheinlich nicht so flächendeckend für Sie bestimmt.
Also es war schon mal ein Glücksfall, dass die Gemeindegremien die Idee aufgegriffen haben. Die katholische Kirche wollte ja das Bauwerk eigentlich nur loswerden und zunächst mal meistbietend verkaufen. Wir haben dann, neudeutsch heißt das ja mal, einen Deal gemacht mit der Kirche und haben für relativ kleines Geld als Kommune die Immobilie erwerben können. Und dann haben die beiden Herren, Konradi und Schöne, schnell die Idee geboren, dort kulturelle Veranstaltungen durchzuführen. Und das erfreut sich großer Beliebtheit. Die Gemeindegremien haben Gott sei Dank nie Zweifel gehabt, dass man das nutzen kann. Wir haben es auch sogar im Übergabevertrag von der Kirche, also bestimmte Dinge dürfen da nicht sein. Die ist auch mitten im Wohngebiet, aber es kommt kolossal an, auch bei den Anwohnern. Wir machen da keine lauten Veranstaltungen, aber viele, viele kleine Musikveranstaltungen, Lesungen, demnächst auch standesamtliche Eheschließung. Also es kommt eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten zusammen und die Kirche, die fast nur noch leer stand, leider auch bei Gottesdiensten, ist jetzt wieder mit Leben gefüllt.
Herr Konradi, können Sie schon so einen Blick auf 2025 werfen? Ich denke mal, Kultur muss immer geplant werden, wenn man mit Künstlern arbeitet. Die haben alle einen Terminkalender und hoffentlich vollen. Was erwartet denn 2025 die Leute und Menschen, die in Oberaulau in der Region leben, aber natürlich gerne sicherlich auch die Besucher, die hier in der Region Urlaub machen?
Das komplette Jahr 2025 ist schon durchgeplant. Wir haben insgesamt 18 Veranstaltungen geplant. Am Wahlsonntag kommt ein wunderbarer Musiker und Comedian aus Seligenstadt, ist der Sven Garecht. Und so ist es im Zwei-Wochen-Takt finden Veranstaltungen statt. Ganz unterschiedlicher Couleur. Es wird am Karfreitag zum Beispiel eine Lesung sein von der Brünnhilde Mier aus ihrer Buchreihe Grete in der Schwalm. So zieht sich das bis zum Jahresende, ist das komplett durchgeplant und wir sind jetzt bereits schon dabei, für 26 Künstler zu engagieren.
Dann wünsche ich weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Kultur ist ja ein schweres Geschäft. Von daher kann man dann nur die Daumen drücken, dass das nach dem erfolgreichen Start jetzt so erfolgreich weitergeht.
Eins muss man noch ergänzen. Der Herr Konradi ist nicht nur Organisator, sondern er ist auch Künstler, der als Liedermacher in dieser Kulturkirche auftritt. Und es gibt ein ganz besonderes Lied, das hätte ich am liebsten heute hier gehört.
Sagen Sie. Eine Strophe vielleicht daraus. Heute kommen wieder Menschen wohl mehr als je zuvor, um Freude zu erleben, umgarnt von viel Humor. Musik, Gesang, Schauspiel und etwas Zauberei machen ihre Herzen von allem Trübsinn frei. Und wenn sie am Ende friedvoll zusammenstehen, mag das der liebe Gott mit Wohlgefallen sehen.
Besser kann es doch gar nicht sein, dass ein Kulturgut im Rotkäppchenland wieder zu Leben erweckt wird.
Mit dem Rotkäppchenland sind wir ja jetzt eigentlich schon bei einer weiteren Auszeichnung. Die geht an Heidrun Englisch vom Tourismusservice Rotkäppchenland in Schwalmstadt. Dort war sie seit 2008 Geschäftsführerin und hat internes, ich sag nur jetzt auch mal so hässliche Worte wie Digitalisierung, genauso vorangetrieben wie auch den Service für die Besucher in der Region. Wer seit 16 Jahren quasi zum Mobiliar gehört, der hat sich eine Auszeichnung verdient. Was war die größte Herausforderung dieser ganzen vielen Jahre?
Immer am Ball zu bleiben und das weiter voranzutreiben. Wir haben in Kirchheim angefangen. Wir haben praktisch über einen Dienstleistungsvertrag die Geschäftsführung Rotkäppchenland gemacht. Wir haben das weiterentwickelt. Wir haben erst seit 2014 eine fest eingestellte Person im Rotkäppchenland. Das war also eine Riesenentwicklung, die wir in diesen Jahren vorangetrieben haben. Und ich habe eben gesagt, ich habe so viele Menschen in dieser Zeit kennengelernt. Das war also diese Entwicklung von dem Tourismus, der oft in einzelnen Orten stattgefunden hat, zusammenzuführen und ein Bewusstsein für ein Rotkäppchenland zu entwickeln. Das war eine spannende Herausforderung, das war die größte Aufgabe.
Jetzt steht sowas wie der Ruhestand an. Meist ist das bei aktiven Menschen eher so ein Unruhestand. Beginnen Sie jetzt eine Zweitkarriere als Rotkäppchen?
Nein, aber ich freue mich, die Auszeitkarte wirklich nutzen zu können. Ich lebe im Rotkäppchenland. Ich werde nach wie vor bei vielen Veranstaltungen einfach als Besucher präsent sein. Das Rotkäppchenland bietet so viel. Und ich werde mir jetzt die Zeit nehmen, die ich vorher nicht hatte, um einfach hier unterwegs zu sein und zu genießen.
Noch sind Sie ja im Dienst und können bestimmt erklären, was es mit dieser neuen Karte auf sich hat.
Das ist eine Gästekarte, die gab es bisher als Meine Karte Plus für Meine Karte Plus Gastgeber. Die haben das ihren Gästen gegeben und die konnten dann über 100 Freizeiteinrichtungen kostenlos nutzen. Und das können jetzt auch die nutzen, die nicht im Rotkäppchenland übernachten, sondern die hier leben, die hier das Freizeitangebot nutzen wollen. Also auch gerade, das ist auch interessant für Betriebe, die ihren Arbeitnehmern praktisch zeigen wollen, welche Lebensqualität wir hier in der Region bieten.
Das perfekte Schlusswort von der Markenbotschafterin. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß bei den ganzen Auszeiten, die Sie künftig dann hoffentlich auch genießen.
Vielen Dank, freue mich drauf.
Heimat Tourismuspreis 2025. Es gab in diesem Jahr einen Sonderpreis und das ist damit eigentlich jetzt auch noch ein Pionier. Aber wenn ich mich hier im Moment umschaue, Heike Dietrichkeit, Julia Schüssler und Annika Ludolph, ein Frauenteam, also Pionierinnen, ganz auf Genuss eingestimmt. Wie ist die Idee entstanden von Aufgetischt?
Wir haben so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, weil wenn man wandern geht, möchte man in der Regel auch lecker einkehren im Nachgang. Und da gibt es Mangel in der Fläche. Und daraus hin ist die Idee entstanden, dass wir eben kulinarische Rastplätze ins Leben rufen, an die Picknick geliefert wird. Also die Wanderer können buchen aus 7 verschiedenen Angeboten und können sich ein leckeres Picknick in die Natur direkt liefern lassen.
Wie ist diese Idee entstanden? Ich meine, festzustellen, bei uns gibt es relativ wenig Gastronomie und eigentlich müsste man viel mehr machen, ist ja das eine, auf die Idee zu kommen, zu sagen, dann tragen wir doch die Gastronomie einfach zu Wanderern, Urlaubern. Und da ist es ja auch, glaube ich, vergleichsweise egal, ob das nun Leute aus Kassel sind, aus Hamburg, München oder aus den Niederlanden oder sonst irgendwo.
Das ist tatsächlich so einfach erklärt, wie es eben schon gesagt wurde oder wie Sie es gesagt haben. Wir haben einfach geguckt, was haben wir an Möglichkeiten direkt am Wegesrand. Da haben wir festgestellt, dass wir eben relativ strukturschwach sind. In den einzelnen Ortschaften gibt es sehr gute Gastronomie, in denen man einkehren kann, aber eben die Besonderheit, unter freiem Himmel regionale Produkte zu genießen, ohne dass man sich ja selber drum kümmern muss, sondern dass man ein tolles Picknickangebot vorab für eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Tag buchen kann, macht das Ganze natürlich sehr besonders.
Jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, was wird denn eigentlich nun aufgetischt, um den offiziellen Namen mal zu benutzen?
Ja, da haben wir eigentlich für jeden was dabei. Also das reicht vom extravaganten Fingerfood mit auch veganen und vegetarischen Alternativen bis hin zur Schlemmerkiste aus der Sternegastronomie bis hin zur rustikalen Gulaschsuppe, gerade jetzt für die kalte Jahreszeit. Also da hat jeder Caterer, bringt quasi sein Herzblut, sein Wissen und seine Idee mit und bietet sie da an.
Das bringt mich noch zu einer letzten Nachfrage. Ich höre jetzt gerade zur kalten Jahreszeit. Es ist also nicht nur ein reines Sommergeschäft, sondern Sie haben dann gleich gesagt, wenn schon, denn schon, dann auch ganzjährig. Und dann kochen wir eben Gulaschsuppe für -3 Grad.
Genau, wandern kann man zu jeder Jahreszeit. Jede Jahreszeit hat ihre Reize, besonders auch bei uns im Naturpark Habichtswald. Und wenn man dann auch mit einem bisschen Raureif an den Bäumen noch was Warmes draußen in der Natur genießen kann, dann ist das auch eine tolle Sache.
Weiterhin viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr.
Thank you.
Jedes Jahr wird auch der Gastgeber der Region ausgezeichnet und mancher Kasseläner wird jetzt vermutlich nur anmerken, naja, das ist wieder so ein Betrieb von den Holzhauers, die haben ja immer die Nase vorn. Dahinter steckt natürlich ein Team und ein sehr erfolgreiches Team, weil alleine könnte man das auch gar nicht schaffen. Jasmin Uhlendorf und Ilka Perlwitz sind vom Team Renthof. Sie sind Gastgebende per Excellence. Was unterscheidet, wenn man jetzt so dieses Imperium der Holzhauers mal anguckt, den Renthof von den anderen Angeboten, beginnend beim Grieschäfer über die Kaskadenwirtschaft, die Orangerie in der Karlsruhe bis eben zum Renthof, der ja nun etwas ganz Besonderes ist?
Ich glaube, es unterscheidet uns gar nicht ganz so viel. Wir sind ein gemeinsames Team. Da gehört die Orangerie dazu, da gehören auch die Mitarbeiter aus der Otto-Hahn-Straße dazu, die das Catering steuern. Ich glaube tatsächlich, wir haben die Auszeichnung in diesem Jahr verdient gewonnen, weil wir tolle Mitarbeiter haben. Wir leben das Teamgefüge und uns ist es wichtig, gute Gastgeber zu sein, so dass man es spürt.
Was macht denn den perfekten Gastgebenden aus gegenüber seinen Gästen? Ich würde jetzt als typischer Hotelkunde eigentlich sagen, alleine, dass ich schon mal freundlich begrüßt werde, wenn ich irgendwo reinkomme und einchecken will und mir nicht Desinteresse entgegenklingt.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns alle bewusst sind, dass wir die erste Ansprechperson im Hotel sind, die der Gast sieht, und auch die letzte. Und wir können unheimlich viel dafür beitragen, dass der Gast mit einem guten Gefühl zu uns kommt, mit einem guten Gefühl wieder geht, eine schöne Zeit hat und sich vor allen Dingen gesehen fühlt und dass wir auf individuelle Wünsche und Anforderungen total gut eingehen können.
Nun ist es ja so, dass es eine ganze Reihe von Auszeichnungen gibt. Nachhaltigkeit ist schon gefallen. Kulinarisches, dafür steht der Produktname ohnehin. Aber Hessen à la carte und Level 4 von Green Science, sind das vollautomatische Empfehlungen oder müssen Sie sich im Hotelbereich immer wieder doch noch ein bisschen neu erfinden?
Das müssen wir tatsächlich. Also wir haben gesagt, wir sind ein traditionsbewusstes Unternehmen, was durchaus auch innovativ sein möchte. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja kein Projekt, was man irgendwann abschließt, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Aus diesem Grund versuchen wir immer nachhaltiger zu werden. Wir versuchen klimafreundlicher auch in der Küche zu werden. Und somit entwickeln wir uns den Umständen entsprechend weiter.
Ich will nochmal auf das Gebäude eingehen. Für all diejenigen, die vielleicht irgendwann demnächst nach Kassel kommen, das ist ja nur ein Haus. Wenn ich von der Frontseite heraus gucke, nach links sehe ich dann gleich die Fulda und rechts kommt die Markthalle und man ist so gut wie schon in der Innenstadt. Nun hört man gleichzeitig ein Gebäude von 1200. Ich habe es mir nicht ganz genau gemerkt und denke, oh Gott, was das für ein oller Schuppen.
Das stimmt, wir sind in Oller Schuppen, aber da sind wir verdammt stolz drauf. Wir wurden als Karmeliterkloster gebaut und haben tatsächlich einen ganz besonderen Wandel erlebt. Wir waren mal ein Teil einer Ritteruniversität oder einer Ritterschule. Bei uns hatten wir die bildenden Künstler als Universität zu Gast. Das heißt, Heinrich Schütz hat 13 Jahre lang bei uns im Haus gelebt. Bei uns stand immer der Mensch im Mittelpunkt. Wir waren ein Seniorenheim. Wir haben den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden. Wir haben ein gutes Fundament für Eheschließende zum Beispiel. Wenn man bei uns heiratet, finde ich immer, das ist ein gutes Fundament, weil uns gibt es schon so lange. Und es sind besondere Schwingungen, die von unserem Gebäude ausgehen.
Wie macht sich das rein optisch bemerkbar, wenn man bei Ihnen reinkommt? Das ist ja eine ganz besondere Atmosphäre.
Das ist es tatsächlich. Unsere Hülle ist noch genauso, wie sie immer war, von Gründerzeit an. Und wir haben uns innen drin weiterentwickelt, haben aber versucht, Denkmalschutzrichtlinien komplett einzuhalten. Das heißt, es war auch eine besondere Herausforderung für jeden Architekten. Von der Innenausstattung her sind wir schon auch besonders. Wir haben 55 Hotelzimmer, die komplett unterschiedlich sind. Es wird mit hochwertigen, nachhaltigen Materialien bei uns im Haus gearbeitet. Und wenn man reinkommt, fühlt man sich wohl.
Zum Schluss noch ein bisschen was zu Herausforderungen. Ilka Perlwitz, können Sie uns ein bisschen was erzählen? Das Schreckgespenst von Hotellerie und Gastronomie heißt ja seit einigen Jahren Fachkräftemangel. Haben Sie ein Rezept dagegen, das Sie weitergeben können? Oder ist es so geheim, dass Sie sagen, das behalten wir lieber für uns?
Also ich glaube, was das angeht, sollten wir auf keinen Fall irgendwas für uns behalten. Dazu ist es ein zu großes Thema für die Branche. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir 13 ganz, ganz tolle und talentierte Auszubildende haben im Bereich der Küche, des Hotels und im Service. Und die sorgen dafür, dass unsere Branche weiterlebt. Und wir tun alles dafür, dass sie sich gut bei uns fühlen und gut behandelt werden.
Ich glaube, man muss Menschen grundsätzlich gut behandeln und wir in der Hotellerie und Gastronomie haben ganz viel dazugelernt. Durch Corona haben wir gelernt und wir gehen gut mit unseren Mitarbeitern um und das spüren sie. Aus diesem Grund haben wir die Auszeichnung Gastgeber des Jahres heute erhalten.
Ich danke Ihnen und herzlichen Glückwunsch.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Zum Schluss wollen wir dann auch noch die Fachfrau für den Tourismus beim Regionalmanagement Nordhessen und bei der Grimmheimat Nordhessen, Angela Eisenblätter, reden. Tourismuspreis, warum eigentlich und wie schafft es eine touristische Region immer wieder Neues und Innovatives zu schaffen, um es dann halt natürlich logischerweise auch auszuzeichnen?
Die Ideen, die Innovation, die Kreativität kommt aus den Regionen, die kommt von den Leuten selber, egal ob sie aus der Tourismuswirtschaft sind, aus Verbänden, aus Vereinen, aus Gemeinden, die entwickeln die Themen. Und wir als Grimmheimat, wir vermarkten sie und uns ist es wichtig, den Leuten Sichtbarkeit zu geben und darum haben wir auch den Tourismuspreis, den wir alle 2 Jahre verleihen. Wir sammeln ja in 3 Kategorien die Bewerbungen und für den Pionier, so haben wir es genannt, weil das ist der Hauptpreis und der wird für Kreativität und Innovation verliehen. Dann haben wir Gastgeber oder Gastgeberin, wo wir besondere Hotels oder Gasthäuser aus der Region auszeichnen. Und ganz wichtig, Grimmheimat Nordhessen ist ja ein Kunstname. Es beschreibt die Region Nordhessen, die sich aus 5 Landkreisen und der Stadt Kassel zusammensetzt. Grimmheimat deswegen, weil die Brüder Grimm hier lange waren. Aber es ist natürlich ein Name, den wir auch bekannt machen müssen. Und da hilft uns auch der Tourismuspreis, wenn wir aus unseren ganzen Landkreisen die Bewerbungen sammeln, den Leuten die Sichtbarkeit geben, wird gleichzeitig auch die Grimmheimat Nordhessen sichtbar.
Nun reicht alleine bekannt zu werden natürlich nicht aus. Es gab jetzt seit vielen, vielen Jahren eine Aktion, die hieß Meine Car Plus, die war hauptsächlich an Urlauber gerichtet, die in der Grimmheimat Nordhessen Urlaub machten. Und bei allen Gastgebenden, die nun bei dieser Aktion mitmacht, bekamen die Leute eine Karte geschenkt und die hatte viele, viele Vorteile, freie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und ganz, ganz vieler kostenfreier Besuch von Attraktionen. Und ich habe immer gedacht, schade eigentlich, so ein Ding, das hätte ich auch gerne. Dann kam der Herbst 2024 und da war sie. Die Auszeitcard Plus.
Genau, also das ist tatsächlich ein Wunsch, den viele aus der Region hatten. Warum eigentlich nur für die Gäste und vor allem auch nur für die Übernachtungsgäste? Denn wir wissen ja heute, dass Tourismus nicht nur der Gast von außen ist. Tourismus ist auch innerhalb einer Region. Man besucht sich, man fährt mal am Wochenende irgendwo hin, man macht einen Ausflug. Da ist man ja dann quasi auch Tourist. Also hat man keine Meine Card Plus, die einen Übernachtungsbetrieb spendiert. Und darum ist die Auszeitcard Plus entstanden. Wir haben lange über den Namen nachgedacht, haben gesagt, aber genau das ist es. Wir wollen, dass die Einheimischen sich eine Auszeit gönnen und haben natürlich auf unser Netzwerk an Freizeitbetrieben zurückgreifen können, haben gemeinsam mit der IHK diese Karte entwickelt. Wir haben für die Karte 2 Zielgruppen. Zum einen natürlich jeder Mensch, der in der Grimmheimat Nordhessen wohnt oder vielleicht auch im Randgebiet wohnt und sagt, super, für nur 79 Euro kann ich 1 Jahr lang Betriebe besuchen. Wenn ich sie alle besuche, habe ich einen Wert von über 800 Euro. Und wir sagen aber auch, denn das ist wichtig, dass die Unternehmen in Nordhessen für ihre Mitarbeitenden was tun. Das heißt, die können diese Karte auch im steuerfreien Sachbezug erwerben und können sie ihren Mitarbeitenden quasi spendieren. So wie manche eben ein Jobticket oder ein Jobfahrrad den Mitarbeitenden geben, geht auch die Auszeitkarte los. Und wir freuen uns, wenn wir damit die Freizeitwirtschaft in Nordhessen beleben und den Einheimischen sichtbar machen.
Stichwort Nachhaltigkeit, ein Thema, das ist in vielen touristischen Regionen angekommen, auch in der Grimmheimat Nordhessen, das seit vielen Jahren. Aber es geht munter voran. Nachhaltigkeit auf dem Weg, eine Tourzertifizierung, das ist etwas, was den Betrieben nützt und letztendlich dann irgendwann auch den Besucher. Wie sind die Fortschritte bei diesem Thema?
Wir haben ja heute auch die nachhaltigen Betriebe in Nordhessen ausgezeichnet, einige davon, die heute anwesend waren. Wir selber sind als Grimmheimat Nordhessen jetzt seit dem Herbst zertifiziert und wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir sagen, das ist kein Status quo, da kann man sich nicht drauf ausruhen, das geht immer weiter. Das heißt, wir werden unser Partnernetzwerk erweitern, schauen, dass möglichst viele Betriebe jeglicher Fasson in Nordhessen Mitglied im Nachhaltigkeitsnetzwerk werden. Wir stehen weiter im Austausch mit Hessen als Bundesland und den anderen hessischen Destinationen. Und wir schauen auch über den Tellerrand hinaus. Meine Kollegin Lena Schüttler, die für Nachhaltigkeit bei uns zuständig ist, der kurz vorgestellt, dass wir auch an einem europäischen Projekt teilnehmen, wo auch das Thema nachhaltiger Tourismus wichtig ist. Und nachhaltiger Tourismus, ich weiß, dass es inzwischen fast ein Buzzword ist und mancher das schon nicht mehr hören kann, aber zu einem nachhaltigen Tourismus gehört, dass er nachhaltig wirkt. Das heißt, er ist nicht auf kurze Gewinne ausgerichtet, sondern er plant alles, was er tut, so, dass es Generationen weiter noch genutzt werden kann. Und zwar sowohl ökonomisch, ökologisch als auch sozial. Denn das muss alles zusammenkommen, sonst ist es nicht nachhaltig. Dann fällt man irgendwo auf die Füße.
Und das Entscheidende dabei ist ja, glaube ich, auch, dass Nachhaltigkeit nicht gleichbedeutend ist mit langweilig, belehrend, ein bisschen moralinsauer, sondern ein nachhaltiger Urlaub kann genauso viel Spaß machen wie ein eventuell auch nicht nachhaltiger Urlaub.
Ja, Nachhaltigkeit ist ja irgendwo auch ein Bewusstsein. Ich muss einfach nur dran denken, was tue ich? Schmeiße ich jetzt meinen Müll auf den Wanderweg oder nehme ich ihn mit? Es ist eine Kleinigkeit. Gehe ich in ein Restaurant essen, was mit regionalen Produkten kocht, oder gehe ich in ein Restaurant, was irgendwie internationales Junkfood ausgibt? Das merkt man gar nicht. Für die Hotels zum Beispiel, wenn die nachhaltig wirtschaften, können sie unter Umständen sogar preisbewusster wirtschaften. Nachhaltigkeit muss auch nicht teurer sein. Wir müssen es einfach nur mitdenken.
Danke fürs Mitdenken und fürs Auszeichnen. Das war ein gutes Schlusswort anlässlich der Verleihung der Tourismuspreise in der Grimmheimat Nordhessen.